aus dem Radio 1 Studio in Babylon. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Das ist natürlich jetzt kein neues Stück, das haben Sie erkannt als Treuhörerinnen und Hörer dieser Sendung, aber es hätte öfters Neuem zu tun, nämlich die Sleaford Mods haben einen Film bekommen, der ganz fantastisch ist und der heißt Bunch of Kunst. Und er wird zu sehen sein hier in Berlin-Mitte, aus dem wir gerade senden, im Babylon-Mitte, am kommenden Sonntag, 21.45 Uhr im Rahmen des Achtung Berlin-Festivals. Christine Franz hat diesen Film gemacht über die Sleaford Mods und der ist fantastisch geworden. In England läuft er inzwischen schon in 60 Kinos. Der Guardian ist begeistert und es soll in diesem Lande Menschen geben, die diesen Film gesehen haben und nicht toll finden, aber die sind dumm. Das können Sie mir einfach mal so glauben. Und Sie müssen mir so alles glauben, was ich hier erzähle. Wer diesen Film gesehen hat, wird danach selbst sofort eine Band gründen wollen. Ich zum Beispiel bin gerade dabei, Leute zusammenzusuchen. Martin Böttcher zum Beispiel, guten Abend.
Ja, hallo, guten Tag. Bin auch schon gespannt.
Ja?
Ja. Auf welches Instrument zum Beispiel ich da spielen soll.
Du darfst Laptop spielen.
Der Laptop Artist.
Dann Fabian Wolf, guten Abend.
Schascha.
Darf Bierdosen aufmachen?
Triangel.
Bierdosen darfst du aufmachen. Christian Schröder, schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen Abend, aber ich bin leider unmusikalisch.
Das macht nichts, du hast Managementqualitäten.
Ja. Entfernt.
Ich habe festgestellt, ich habe in den letzten Wochen öfter mit Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, die diese Sendung hier kannten, interessanterweise. Und sie kannten mich aber nicht. Und ich mache dann ja auch noch diesen Soundcheck da auf. Ach ja, Soundcheck, super, kenne ich und so. Aber sie wussten nicht, wer ich bin. Deswegen, ich weiß, woran es liegt. Ich habe in 10 Jahren viel zu selten meinen Namen genannt. Mein Name ist Andreas Müller und ich werde das heute Abend in dieser Sendung häufiger tun, damit einfach klar wird, wer hier diese Sendung über 10 Jahre lang moderiert hat. Und das demnächst nicht mehr so oft tun wird, um das mal so anzudeuten, aber egal. Noch sind wir dabei und live and kicking, wie es in der Fachsprache heißt. Und es geht heute um neue Platten von Joe Goddard, Kendrick Lamar, Ron Sexsmith. Und wir beginnen mit Ray Davies. Ray Davies, da muss man nicht viel erzählen, führte einst die Kinks an, eine der bedeutendsten Beat-Bands Englands, die zwischen 1964 und 68 eine Reihe unglaublicher Hits hatten. Und nicht nur das, sie haben Lieder geschrieben, also er hat Lieder geschrieben, die wie kaum andere zu der Zeit geguckt haben auf das Leben der sogenannten kleinen Leute, im Wesentlichen in London. Also es war tatsächlich eine Londoner Band. Und er hatte die Gabe, in 2 Minuten 30 oder 3 Minuten 10 große Filme zu erzählen. Und der Film ist auch etwas, was ihn immer interessiert hat. Und Amerika hat ihn immer interessiert. Das Problem war nur, dass die Kinks als eine der wenigen British Invasion Bands es nicht geschafft haben. Es gab Probleme, Skandale. Sie durften jahrelang dort nicht auftreten. Und er hat dann Ende der 60er angefangen, große Konzeptalben zu entwerfen. Also man kann auch sagen, dass ein Album wie Face to Face oder Something Else auch schon ein Konzeptalbum war. Aber The Kinks at the Village Green Preservation Society oder Arthur or the Decline and Fall of the British Empire und so weiter, Lola versus the Power Man etc., waren Platten, die nochmal ganz große Songs beinhalteten, die aber keiner mehr hören wollte. Also bis auf Lola, das war so ziemlich der letzte große Hit, den sie hatten, hat das keiner mehr gekauft. Die Kinks waren durch eigentlich, haben aber weiter großartige Platten gemacht und diese Obsession mit Amerika hat bei Ray Davies immer angehalten. Er ist dort oft gewesen, er hat es oft zum Thema gemacht, Hollywood, Celluloid Heroes, solche Geschichten. Er ist dann vor über 10 Jahren inzwischen auch schon her mal auch schwer angeschossen worden in New Orleans, als er dort mit seiner damaligen Frau unterwegs war. Er wollte sie beschützen, als ein Handtaschenräuber über sie herfiel und fing sich dann ein paar Kugeln ein. Aber auch das hat sozusagen ihn nicht von seiner Liebe heilen können. In den letzten Jahren macht er auf mich einen etwas abwesenden Eindruck. Ich möchte nur an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 erinnern, als er irgendwie auf einem Motivwagen gondelte und so aussah, als wenn er sich fragte, was ist das hier und muss ich jetzt was machen? Er hat dann was gemacht mit schlimmer, kaputter Stimme. Es war kein rührender, sondern ein wirklich schmerzlich peinlicher Moment. Dann hat er sich vor kurzem zum Ritter schlagen lassen, was ich persönlich als Verrat an der Arbeiterklasse empfinde. Aber vielleicht war er nie Freund der Arbeiterklasse, sondern eher einer, der drauf geguckt hat. Und jetzt gibt es ein neues Album namens Americana und da thematisiert er Amerika. Und wir werden gleich noch ein bisschen drüber dann genauer natürlich sprechen, was da erzählt wird. Aber auch hier hat man den Eindruck, er ist ein bisschen abwesend und vielleicht hätte er diese Platte nicht machen sollen, denn mit dem Erbe, mit dem Werk kann man einfach auch schon jahrelang schweigen, ohne dass jemand was dagegen hätte. Wir hören das Titelstück. Americana, das Titelstück von Ray Davies neuem Soloalbum, und da sind dann ganz viele Klischeebilder drin, die ich eigentlich nicht mehr hören brauche, die man eigentlich auch seit den 70er Jahren nicht mehr zu hören braucht. Da ist ja selbst Father John Misty mit seiner LA-Verachtung Hardcore gegen, und ja, mich schmerzt das, was da gerade zu hören war. Als jemand, der diesen Mann verehrt, wie ich habe früher auf der Gitarre auch die mittleren Werke versucht nachzuspielen und solche Sachen. Also ich liebe ihn, aber
das ja. Problem bei dieser Platte ist, dass man nicht weiß, wo die Begeisterung, der Überschwang, die Sehnsucht endet und die Satire anfängt. Also ich hoffe immer, dass da ein bisschen Satire dabei ist. So Zeilen wie hier bei dem gerade gehörten Stück Americana. I wanna make my home where the buffalo roam. Das ist schon, eigentlich ist es schon als Überzeichnung eines Klischees ziemlich gut. Nur bleibt es manchmal eben auch beim Klischee, aber es gibt andere Stücke, wo er singt, isn't it wonderful, marvelous, surreal, totally fabulous, also einfach nach LA zu fahren, sich zu begeistern und dann aber nur noch auf so eine amerikanisch großkotzige Art dann, also sich selber einzureden, wie toll das ist. Das hat mich erinnert an Randy Newman, I Love L.A., was ja auch sogar als Werbesong für die Olympischen Spiele 1982 oder wann die waren in L.A. eingesetzt wurde, aber was eine ganz böse Abrechnung ist mit dieser Stadt.
Aber ich meine, Make My Home Where the Buffalo Roam ist ein Zitat einer von 20.000 Country and Western Songs, die es halt da schon gab aus der Ecke, und dann dieses Ding in L.A. sitze ich dann am Swimmingpool und hole mir eine Tan, wie heißt denn das auf Deutsch, ein bisschen Farbe ins Gesicht. Nee. Und es ist alles so dekadent und boring und so. Ich denke so, come on. Also wenn du sagst, Randy Newman, das ist jetzt das Stück von Randy Newman, ist 1978, glaube ich, erschienen oder so. Und damit war das Ding erledigt. Und wenn ich jetzt über Amerika singe, dann gibt es doch aber bitte schön andere Themen.
Aber The Deal, was ich gerade zitiert habe, wo er eben beschreibt, die Begeisterung dahin zu fahren und dann ganz klischeehaft Leute zu treffen, in ein Superhotel zu gehen mit Swimmingpool, da rumzuliegen mit irgendwelchen Chicks. Und dann trifft er so Leute und will mit denen einen Deal machen. Aber das klappt natürlich nicht. Die lassen ihn warten, lassen ihn hängen. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ganz gute Beschreibung dieser Mischung aus so, weiß nicht, überdrehender Geschäftswelt und Irrsinn in der Sonne unter Palmen.
Also ich meine, textlich ist da, glaube ich, die Überlagerung schon ein bisschen bewusster. Natürlich sind das Klischees und Where the Buffalo Roam, aber jetzt sowas wie bei The Deal, das habe ich dann eher schon als so Erinnerung an so eine adolescente Nervosität gelesen irgendwie, ne? Er sagt ja auch irgendwie, er muss sich dann zusammenreißen und dann hat er auch Spaß und ist emotionally refreshed, und das ist ja so ein, mit dem Tan, das ist ja auch so ein halbes Joni Mitchell-Zitat, ne? California und so. Das ist da schon alles irgendwie drin. Der hat so sein Songbook, hat er ja schon intus, aber ich glaube, dieser Randy Newman-Verweis ist ganz treffend, weil das so ein bisschen das ist, wo er hin ist. Ne? Randy Newman spielt ja auch immer mit diesen Amerika-Bildern und in America every man is free, und untergräbt das dann aber, ne, mit der Geschichte von Sklaverei und Rassismus und Mord und Totschlag und so weiter. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen das, wo er hin möchte, so vom Tonfall. Ne? So eine kritische, bewundernde, umarmende, aber auch vergiftete Amerika-Vision. Mhm.
Also ich muss da auch die ganze Zeit schon immer mal wieder an Randy Newman denken. Ich glaube aber, der entscheidende Unterschied ist irgendwie, Randy Newman glaube ich letztendlich, was er singt, und diesem hier, dem glaube ich gar nichts irgendwie. Der kann mit Worten umgehen, aber diese ganze Atmosphäre, die sich da transportieren soll und sowas, das ist für mich alles so wie so Second-Hand-Erfahrungen. Also ich kann gar nicht, ich kann gar nicht glauben, dass der so oft in USA war oder das gelebt hat oder sowas. Für mich singt der so wie jemand, der noch nie da war und der die USA aus dem Fernsehen kennt.
So wie Bensko, glaube ich. War das Bensko oder so? Nee, Poisel war das. Oder Poisel.
Und dann gleich ein Album machen.
Ja. Aber ich meine, klar, das ist eine Second-Hand-Version, die wirklich ganz seltsam ist. Und auch im nächsten Stück, Poetry heißt es. Also da ist dann von Reklametafeln die Rede und so. Und aber wo ist die Poesie dabei? Bitteschön.
In every shop window goods are designed to please.
Poetry von Ray Davies aus seiner neuen Platte Amerikaner. Mein Name ist Andreas Müller und ich sage an dieser Stelle, es ist ja schon interessant, dass die Pretenders ihre Karriere auf vielen Akkordfolgen der Kings gegründet haben. Hier wiederum zitiert Ray Davies, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Lahme der Pretenders in diesem Song. Also das hat keinen Zug, das hat keine Wirkung, das hat keine Dringlichkeit. Nun kann man natürlich hingehen und sagen, ja, das ist aber toll komponiert und überhaupt und bla bla bla. Ich mag es nicht. Ich kann da auch jetzt keine Alterswerkmilde aufbringen oder so. Was ich ganz schön finde an ein, zwei Stellen ist, seine Stimme ist ja ziemlich hin, aber er provoziert das total, indem er in hohe Regionen geht, die er gar nicht mehr kriegen kann und er kriegt sie auch nicht und es ist aber ihm offensichtlich, will er das einfach so ausstellen, ach, ich bin jetzt auch so alt und was weiß ich, aber nee. Verachtung.
Es gibt einen Song, den ich mag, der heißt A Place irgendwas. Das ist dieser Song, wo er auch alle mögt. Hier, A Place in Your Heart. Das ist der Song, wo er diese ganzen The Road in Idaho und The Train und so Klischees nochmal ausstellt, aber das so ein bisschen kreuzt mit so einer schüchternen, nervösen Liebesbekundung und am Ende kreuzen sie sich dann so ein bisschen und das finde ich dann schön und das ist dann auch dann so, das Talent aus den 60ern, 70ern kommt davor, das ist natürlich total so, ne, Varieté, Kabarettesk, so ein bisschen so Prairie Home Companion oder so, wie dann irgendwie so die Cowboy-Klischees ausgefahren werden und überhaupt ist ja das Ganze so, klingt das ja alles nur nach so Credit-Musik aus so einer, keine Ahnung, Südstaaten-Serie oder so auf Showtime oder so.
Ja.
Ansonsten.
Es gibt auch übrigens einen Song, der heißt Rock'n'Roll Cowboys, das muss ich mir vorstellen.
Ja. Und ist das der anfängt wie Two Princes von den Spin Doctors?
Keine Ahnung.
Aber da muss man sagen, der ist vom Text her eigentlich ganz interessant, weil es darum geht, dass da irgendwelche Leute zusammenkommen, die halten sich für Cowboys, aber das einzig Wildwestartig ist dann der Schwarz-Weiß-Fernseher, der Fernseher ohne Ton, der läuft und wo dann das Duell als die OK Carol läuft.
Christian, mein Name ist Andreas Müller und ich sage, ich hätte dich eigentlich schon nach deinem ersten Satz unterbrechen wollen. Textlich ist das ganz interessant. Das ist, glaube ich, mit das Böseste, was man momentan über eine Pop-Platte sagen kann. Also es ist wirklich, dann wird schon wieder klar, Du klammerst dich, es gab ja heute auf Facebook, da hast du was gepostet und es entspannt sich eine unfassbare, ich war da leider markiert und plötzlich hatte ich 330 Kommentare irgendwie in meiner E-Mail-Sammlung, wo dann Björn Begemann irgendwie sich einmischte das war ein In-Joke, den keiner versteht, außer Fabian Wolf und ich. Und wo genau diese Diskussionen plötzlich geführt wurden über Mikroelemente von Ray Davies Songs, wo ich dachte, nee, Leute, bitte, das Leben ist zu kurz für so einen Scheiß, es sei denn, es geht um Jazz, aber
man muss wirklich sagen, er ist 72, es geht ihm wohl auch nicht gut.
Ich bin 52, mir geht's auch nicht gut.
Möglicherweise die letzte oder eine der letzten Platten. Er will abschließen mit diesem Thema Amerika. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das auch Americana heißt, vor 2 Jahren erschienen ist. Diese Platte hat viele Durchhänger, finde ich. Die ist auch zu lang. Hm. Also 4, 5 Titel hätten rausgemusst.
4, 5 Titel hätten gereicht. Entschuldige.
Nee, weiß ich. Und das andere Problem sind die Jayhawks, die ihn begleiten. Und das ist eine kompetente Rhythm and Blues Band. Die können das alles perfekt irgendwie wie auf Knopfdruck spielen. Die waren früher mal etwas rauer, etwas rumpeliger auch. Fand ich interessanter. Und jetzt ist das unglaublich glatt und wie das klingt wie geschmiergelt.
Aber ich finde, das ist nicht der Punkt bei diesem Album, ob das nun gute Musik ist oder ob das schlecht gespielt ist oder so, sondern diese ganze Haltung, diese ganze Herangehensweise, die ist doch von der ersten Sekunde an falsch. Was ist das denn für ein Amerikaner, dass der hier irgendwie zelebriert oder uns darbieten will? Und was ist das für eine Rolle, die er da in diesem Amerikaner einnehmen will? Das ist doch von vorne bis hinten irgendwie erstunken. Das Einzige, was ich da so erkennen kann, Ray Davies war ja schon immer so jemand, der auch so eine Outsider-Position genommen hat, der nie so richtig andocken konnte, bis auf diese Anfangszeit mit den Kings, wo kurz mal es so aussah, als könnten die was weiß ich, mit den anderen, mit den Beatles und sowas mithalten oder sowas.
Eine große Modband ganz am Anfang.
Genau, aber dann war das ja, dann waren sie, also sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt, haben einfach so weitergemacht und waren auf einmal weg vom Fenster. Niemand hat sich mehr für sie interessiert. Andreas hat es ja vorhin ganz gut erzählt. Andreas Müller, soundcheck.de, ne?
Und haben dann aber ihre besten Alben gemacht, also Konzeptalben,
die ja, aber das ist
einzigartig sind und die heute erst oder seit einigen Jahren erst.
Aber das ist auch das ist nicht der Punkt, finde ich irgendwie. Ja? Also ich finde, dieses Album ist ein totaler Anachronismus und mir, ich verstehe es nicht und ich möchte es auch nicht hören.
Schlimm ist auch, dass angeblich im Herbst ein zweiter Teil folgen soll.
Das ist vielleicht nicht so erfreulich. Also
hat Björn Begemann geschrieben heute.
Aber Christian also hatte doch gerade versprochen, dass das letzte Album sein sollte.
Das möglicherweise. Das Problem ist ein bisschen, also die Amerika-Perspektive, die gab es ja bei ihm zum Beispiel auch auf diesem Album, die Muswell Hillbillies, die Muswell Hillbillies. Muswell Hills ist der Stadtteil in London, wo er mit seinem Bruder Dave Davis aufgewachsen ist. Und da ist dann Amerika wirklich dieses Sehnsuchtsland. Das ist quasi in Farbe, während England in den 60er, 70er Jahren grau war, da hat sich so eine Depression drüber gesenkt. Und er beschreibt die Leute da, die in den Kneipen rumhängen und darüber erzählen, wie ein anderes Leben aussehen könnte.
Das ist 40 Jahre her.
Diese Perspektive ist natürlich interessanter als jetzt als alter Mann, aus den Erinnerungsbrocken nochmal Songs zusammenzuklauben.
Ich hätte gerne eine Platte von Ray Davis über Sleaford. Für mich eigentlich das beste Stück auf diesem Album, Wings of Fantasy von Ray Davis aus seiner Platte Amerikaner. Mein Name ist Andreas Müller und das ist die Wertung der Runde für diese Platte.
Niete. Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung.
Ja, die Nieten kamen von Martin Böttcher und mir. Wir verstehen uns einfach.
Blind.
Wir sind ein Team.
Ja.
Wir könnten zusammen Videos machen zum Beispiel, die man im Internet angucken kann.
Ich habe gehört, sowas ist in Arbeit.
Oder Podcasts. Das
sagt man so, ja.
Ja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Das Problem ist natürlich, dass wir beide sehr alt sind. Du bist 50, ich bin 52 und da lachen viele schon drüber, wenn man allein diese Zahlen nennt und mit Social Media und so und überhaupt. Deswegen muss natürlich jemand wie Fabian Wolf eigentlich auch sowas machen. Der quasi ja, oder Fabian?
Snapchat.
Was ist Snapchat?
Ich weiß nicht.
Es ist sowas wie WhatsApp?
Ja, genau, das ist sowas wie WhatsApp, nur mit Tumblr.
Oh, das ist ja so Techie-Sprech, oder?
Ja, genau. Digi, digi, oh yeah.
Er ist also der junge Mann in der Runde hier, also er ist deutlich unter 30 noch und hat wechselnde Freundinnen auch in seinem Leben, anders als wir.
Das ist so traurig.
Ja. Und dementsprechend ist ja auch die Stimme der Jugend, wenn es um Jugendmusik heute geht, nämlich das aktuelle Album von Kendrick Lamar, das bereits letzte Woche erschienen ist, digital und ich glaube immer noch nicht physisch vorliegt. Und Damn heißt es. Bitteschön. Fabian Wolf.
Bevor wir über Kendrick Lamar reden, möchte ich erstmal so eine Typologie des Erlösers versuchen. Es gibt langweilige Erlöser. Es gibt Erlöser, die eigentlich was Finsteres im Sinn haben, wie Jim Jones vom People's Temple. Und es gibt Erlöser, die ein bisschen mit sich hadern und Zweifel haben, ob sie das denn alles wirklich durchziehen können und die Menschheit wirklich erretten. Kendrick Lamar ist vielleicht von all dreien so ein bisschen was. Er geht als Hip-Hop-Erlöser seit seinem Album Good Kid, Mad City, sein zweites Album, sein erstes auf Top-Label, sein erstes produziert von Dr. Dre, vor ein paar Jahren sofort als das neue Illmatic, das Illmatic des 21. Jahrhunderts gefeiert wurde, weil es wie Nas Debüt eben seine Jugend- und Kindheitserfahrung in Compton. Er hat Gewalt nicht selber ausgeübt, aber Gewalt gesehen, das liegt irgendwie in der Familie, in sehr zeitgemäße, trotzdem irgendwie vergangenheits- und traditionsbewusste Hip-Hop-Songs gegossen hat. Das war alles qualitativ auf einem unerhört hohem Niveau. Er selber ein technisch sehr brillanter Rapper, der damals sich noch in so vokale Stimmexperimente, so Alien Voice und so verrannt hat. Dann kam das zweite, dann kam das dritte Album, To Pimp a Butterfly, das, glaube ich, das Pech hatte, dass, also selten ist ein so vielschichtiges Werk auf so, mit so banalen Phrasen irgendwie gepriesen und gelobt worden, gerade in der deutschen Presse, so, das war dann also musikalisch, hat man sich dann immer auf so Free Jazz Bezügen irgendwie, ist man so rumgeritten, ne, es gab dann so Beteiligung von Kamasi Washington und Robert Glasper und dann wurde es sofort so zur Jazz-Odyssee gemacht, inhaltlich, ne, textlich, wurde es irgendwie sofort als so Black Lives Matter, Black Consciousness, Black Skin is Beautiful Statement gemacht, obwohl es in der Materie ein bisschen komplizierter war als das. Kendrick ist sehr religiös, sehr christlich, auch so ein bisschen konservativ. Seine Haltung zu schwarzem Selbstrespekt und die Rolle, die schwarzer Selbstrespekt in dieser ganzen Polizei-, Rassismus-, Gewaltstruktur spielt, wurde dann auch sehr kontrovers diskutiert. Das wurde in Deutschland dann entweder ignoriert oder abgetan oder besonders pervers irgendwie dann als Keule benutzt, um ihm irgendwie dann noch so eine reinzuhauen. Also so der Onkel Tom-Vorwurf stand von deutschen Feuilletonisten. Das muss man sich mal vorstellen dann im Raum. Trotzdem, ne, er ist irgendwie der Größte. Das sagt er auch selbst bei aller Bescheidenheit, bei aller Humility. Und er ist tatsächlich technisch auf einem einfach unfassbar hohen Level, der irgendwie gerade auf einer Ebene die Sachen macht, die sonst eigentlich niemand macht. Also technisch, emotional, von den Bildern, intellektuell, emotional kann er irgendwie alles. Und das zeigt er auf dem Album Damn sehr gut, dass sehr viel komprimierter, kondensierter ist als das letzte Album, das ja Sprawling war. Damn hat 14 Tracks, manche von denen sogar nur unter 3 Minuten. Kein Free Jazz, kein Isley Brothers Sample mehr. So ein bisschen vage Boom-Bap, aber ansonsten sehr zeitgemäß mit ein bisschen Trap, mit ein paar Features, Rihanna, U2, das U2-Feature geht dann sogar überraschenderweise und die große religiöse Seelsuche, Sinnsuche, es fängt an wie Dantes göttliche Komödien, Spaziergang am Karfreitag, auf einmal wird er erschossen und arbeitet dann diese Gegensätze, von denen er sich zerrissen fühlt, durch Blut, DNA, Angst, Liebe, Gott, er selbst. Und es ist eine sehr schöne, wunderschöne Downer-Platte geworden, die nicht so politisch explizit ist, nicht das große Trump 2017-Statement, das man vielleicht erwartet hat, aber einfach eine sehr finstere, sehr bewegende Innenanschau, die einem echt das Herz zerbrechen kann und sei es in so einer Line wie Shimmya, 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 yeah, auf dem Song Loyalty, den er zusammen mit Rihanna wunderschön gibt. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Tenfold, no switching sides, feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. Kendrick Lamar und Rihanna mit dem Stück Loyalty aus der Platte Damn hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
Ich finde ja schon, dass es auch eine erlaubte Frage sein muss, ob dieser Kendrick Lamar vielleicht ein Überschätzter ist. Also Fabian ist ja sehr, sehr überzeugt von ihm. Für Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in diesem Hip-Hop-Rap-Kosmos so drinstecken, also der Überschwang, mit dem er manchmal gelobt wird, der erklärt sich mir dann eben doch nicht, beziehungsweise den halte ich manchmal für ein bisschen übertrieben. Aber grundsätzlich, ich finde es insgesamt schwer, ganze Alben durchzuhören, Hip-Hop-Alben mir durchzuhören. Das ging in letzter Zeit eigentlich immer nur mit Kanye West und auch mit Drake, aber sonst bin ich nicht mehr weitergekommen. Und aber hier in diesem Fall geht's mir so, Kendrick Lamar, also ich höre das gerne. Ich finde, es ist ein schönes Album. Ich höre es auch gerne am Stück durch und fühle mich an keiner Stelle irgendwie genervt. Ja, aber ob das nun schon ein Zeichen dafür ist, dass er wirklich der Große ist und der Erlöser oder vielleicht nur ganz gut.
Das soll ja jetzt auch gar nicht so Großkunst sein, habe ich den Eindruck. Also musikalisch ist es das nicht, sondern es sind ja eher sanfte Tracks. Also der schleppende Rhythmen und was wir eben gehört haben, natürlich waren das tolle Gesangsgirlanden und dann auch noch diese Synthi-Arabesken. Aber es ist doch eigentlich ziemlich simpel und es ist sehr, sehr pop-orientiert teilweise, manchmal auch so ein bisschen Soul-Retro-artig. Zum Teil mit recht harten, drastischen Texten, finde ich. Und es gibt einen wirklich herausragenden Song, der auch schneller ist etwas, auf den eben gerade schon angespielt wurde, wo es dann ums Humble sein ging, also eben Humble, die aktuelle Single. Und ich finde es insgesamt sehr gelungen.
Ich meine, muss ich das mal vorstellen, da ist ein da war er noch nicht mal 20, glaube ich, ne? Als das erste Album gemacht wurde.
Ja, so, oder?
Sehr jung noch. Also
ja, so 22.
Ja, irgendwie sowas um den Dreh.
Was ja ehrlich gesagt jetzt nicht so jung ist für Hip-Hop und erstes Album.
Ja, okay. Aber nicht lange danach sagt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, dass ein Stück von diesem Rapper aus Los Angeles, einer nicht so guten Gegend von Los Angeles, sein Lieblingsstück ist. What's the Dollar Worth, glaube ich, heißt das Stück, oder?
Ja, das ist dann vom dritten Album auch schon. Das muss dann
Pimp a Butterfly, genau.
Genau.
Das ist natürlich, es ist gigantisch. Also das ist noch keinem Rapper, glaube ich, passiert, diese Adelung. Dann haben wir ein Feuilleton, Fabian hat es schon angedeutet, also diese Feuilleton-Rezeption, die sehr seltsam ist, die in Deutschland ja immer darauf sich stürzt, sobald es irgendwas Politisches anzufassen gibt, was auf To Pimp a Butterfly ja passiert sein soll. Und das dann gutiert als etwas Vernünftiges, weil es nicht um die üblichen Themen wie, jetzt könnte ich die Klammer aufmachen, bling, bling, baba, bitches, tralala und so weiter und so fort geht, als wenn das nicht das essentielle, die essentielle Matrix von Hip-Hop sei. Und dann stehen wir da und dann gibt es noch so ein Abfallalbum, so ein Mixtape, das auch total hochgeschrieben wird. Und ich denke so, warum? Das ist ein Mixtape. Das hört man, es ist keine Bedeutung. Und jetzt dieses Ding, und ich mochte das alles gar nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, muss man einfach sagen, der Typ ist sein Mann, er ist autonom, er macht sein Ding und er hat jetzt dieses Ding gemacht. Und ob uns das jetzt als Feuilletonisten gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Also es geht um eine ganz andere Wirkung, nämlich in die Welt hinein, die, aus der er kommt, zu der er spricht und mit den Worten, mit denen er spricht. Und es ist eigentlich relativ irrelevant, was irgendeine Kritik dazu sagt.
Ich weiß nicht, ob das so irrelevant ist. Also wenn man alle Erwartungssysteme von egal aus welcher Richtung wegnimmt, wenn man jeden projizierten politischen Überbau wegnimmt, wenn man das vielleicht sogar aus der Geschichte rausnimmt, ne? Und es ist ja jetzt nicht irgendwie emanzipatorische Kunst nur, auf dem letzten Album war das so ein bisschen, ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwie Ken Loach oder so, ne? Das hat ja jetzt keinen didaktischen Anspruch in dem Sinne, es will eher so einen neuen Ethos vielleicht formulieren, aber das ist ja dann nochmal was sich schwerer greifen lässt. Wenn man das echt nur so Kunst als Kunst nimmt, wo andere Sachen sich dann natürlich wieder, ne, so reinkramen, aber trotzdem, dann finde ich einfach, kann ich nicht anders, als zu sagen, der macht irgendwie was, der kann was, ich höre dem zu und ich bin sofort in einem anderen Headspace, so, ich bin in seinem Headspace, der muss mich auch nicht kriegen über so eine krasse Story, so, der muss mich noch nicht mal kriegen über so ausgestellte Wunden wie Kanye West oder irgendwie so eine behauptete Coolheit. Der ist tatsächlich, und das ist das Merkwürdige, weil er einerseits so humble und down to earth ist, der ist halt irgendwie so ein bisschen so otherworldly, so, der ist halt einfach ein Freak. Aber jetzt nicht so ein behaupteter Freak, so ein Childish Gambino Freak, sondern einfach so eine Naturgewalt, so, wo ich denke, da kriegt mich das Album dann schon auf so einer halt Großwerkebene von jemandem wie, ich will jetzt halt nicht den Vergleich aus den 60ern nennen, ne, aber wie jemand, der irgendwie so unfassbar next level ist und Sachen macht, die auf allen Ebenen gleichzeitig funktionieren. Als Musik, als Komposition, als Referenzsystem, als Text, als Narrativ, als irgendwie Worte, die einfach nur auf einen einprasseln. Wie es performt ist, wie es gesungen ist, wie das alles zusammenspielt. Wo ich denke, okay, das ist nicht eine Checklist, 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 das ist einfach so. Das ist echt so großartig und es ist eben noch nicht mal großartig so im Makelhaften, wie es ja die letzten Kanye West Alben sind, sondern das ist einfach so, bam, da habt ihr's.
DNA, Kendrick Lamar aus seiner Platte Damn hier im Soundcheck auf Radio 1. Eine Sendung, die auch in der virtuellen Welt gespiegelt wird im Second Screen namens Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Und offensichtlich sind viele Fans dieser Sendung, die auf Facebook noch aktiv waren, gestorben. Es ist gar nichts los. Vielleicht liegt es auch daran, dass letzte Woche keine Sendung war und das Interesse schlagartig abgerissen ist. Keiner diskutiert es richtig mit, ganz wenige sind nur vorhanden. Vielleicht liegt es aber auch am musikalischen Programm, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch keine Hip-Hop-Fans unter den Soundcheck-Hörerinnen und Hörern. Nach dem, was Fabian Wolf gesagt hat, mag ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil ich das Gefühl habe, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich einer anderen Hip-Hop-Generation angehöre, die noch den Five Elements sich verpflichtet fühlte und dem Breakdance zum Beispiel, in solchen Geschichten. Und
ich war mal Breakdance-Lehrer in den 80ern. Weiß ich nicht, ob ich es schon mal gesagt habe.
Nicht on-air.
Ach so, aber vorher habe ich es zweimal, glaube ich, schon erwähnt.
Off-air, ne? Ja. Hast du es...
mehrmals erwähnt.
Eigentlich zu oft eigentlich. Zu oft, die Leute waren schon langweilt hier.
Aber ich finde trotzdem, dass es noch einiges über dieses Album und über Kendrick Lamar zu sagen gibt.
Ich dachte halt, das ist der, den Heads jetzt so gut finden, eben weil der jetzt nicht so skizzenhaft ist wie Migos oder so, ne? Der hat ja auch richtig, so Storytelling und so. Ich dachte, das ist jetzt der, die alle mit, ne, das ist das Erbe von Rakim trägt er.
Aber ich glaube, der Grund, warum ihn so viele gut finden und auch so viele weiße Männer, sag ich mal, ich meine, wir sind ja jetzt vier weiße Männer, die über diesen Menschen reden, der liegt darin, was er für ein Bild auch anbietet, so, ja. Das ist ja nicht der wütende schwarze Mann, so in dem Sinne, der leider dann die anderen schwarzen Männer vergisst und Frauen, sobald er Geld scheffelt, wie man das ja manchmal auch aus dem Hip-Hop kennt, sondern er ist ja einer, der auch so vermitteln will, der nicht komplett gegen die von Weißen dominierte Gesellschaft wettert, sondern der so auf Verständnis setzt, ohne dabei so seine Blackness zu vergessen. Und vielleicht hat er deshalb auch so viele Fans, weil er, also es ist jetzt so eine These von mir, aber vielleicht, weil er niemandem Angst macht eigentlich.
Nee, also A, hast du das gerade gehört? Das war Anger hoch 10. Und
aber das ist ein anderer Anger als den wir so aus diesem, ich meine, wenn wir mal uns angucken,
Jens damals Angst gemacht haben.
Ich meine, vor wem hat der Weiße Angst? Ja, also ich meine, man kann es doch jetzt gerade hier so sehen irgendwie.
Vor wem hat denn der Weiße mehr Angst als von einem intelligenten schwarzen jungen Mann, der weiß, was er will?
Na, aber da hat er immer noch Möglichkeiten gefunden, den letztendlich für seine Zwecke einzuspannen oder ihn zu verbannen. Und eigentlich hat der weiße Mann immer nur vor dem, was ihm auf der Straße oder so passieren kann oder was ihm in seine Wohnung einbrechen kann, ihm seine Sachen klauen kann und sowas.
Naja, das war genau das, was er hier zurückgewiesen hat in DNA, Sex, Money, Murder, setz mal DNA, wo er eben alle diese Klischees durchhechelt und sagt, ja, ich bin der Frauenaufreißer, ich bin der Abstecher, ich bin der Einbrecher und so weiter. Ja, stimmt schon. Aber natürlich ist es eine eher sanfte, beruhigende, nicht allzu aggressive Musik, wobei er zum Teil auch ziemlich scharf rappt, finde ich, auf diesem Album. Und wenn du sagst, man hat keine Angst vor klugen Jungen, vor klugen Schwarzen. Ich meine, wir hatten, klar, es gab diesen klugen Schwarzen, der Präsident war, und den fanden auch viele Weiße gut. Und jetzt ist es bedauernd.
Und jetzt sehr, ist sehr der viele, und jetzt ist der dümmste weiße Mann, weil es eben nie, weil eben nicht so viele Weiße den klugen schwarzen Mann gut fanden. Also jetzt mal echt, das sind hier 150, 200, 400 Jahre irgendwie Trauma und Wut und Hass und Verletzungen, die hier hochkommen. Und wenn der jetzt so Stereotypen ableiert, dann leiert er eben nicht nur Stereotypen ab, sondern es geht hier halt echt so, ne? So, dann, Entschuldigung, aber dann darf ich auf James Baldwin verweisen. Es geht hier halt echt um Trauma und so tiefe seelische Verletzungen, die man sich in dem Moment halt höchstens nur als Transfer vorstellen kann.
Ja, klar, trotzdem ist das kein Public Enemy, ne?
Was ist Public, ja, weil er kein Antisemit ist oder was? Also,
nee. Nein, weil er eben doch, das, was ich eben schon meinte, eher so ein Vermittler ist. Also der eher darauf setzt, dass man vielleicht versucht, einen Ausgleich. Natürlich sagt er nicht, alles ist super und so soll es auf immer bleiben und ich vergebe euch eure Schuld und sowas. Er ist eben dann nicht der Jesus, der die Wange hinhält. Aber trotzdem ist er auch niemand, der irgendwie sagt, Black Power und jetzt
aber erst recht. Das ist doch aber genau der Fetisch. Das ist doch genau der Fetisch, dass schwarze Künstler, schwarze Intellektuelle immer auf die möglichst gefährlichste, transgressiveste Art irgendwie wütend sein müssen. So, weil das dann wieder, also ne, so Radical-Chic-mäßig dann irgendwie schon so gutiert werden kann. Aber wenn es dann eben so Gedankenbilder und Ideenmodelle aufgeht, die man irgendwie auch so selber kennt, wenn das eben nicht was völlig Fremdes ist, sondern der irgendwann man irgendwie merkt, wie man selber im eigenen System da irgendwie drinsteckt, so, dann wird es eben meinetwegen radikal. So. Aber ey, so das Black Panther-Ding irgendwie nochmal 40 Jahre später irgendwie raushalten und sagen, hier, kill Whitey oder so, das ist doch das Safeste überhaupt.
Ja, aber genau, das meinte ich ja nicht, das möchte ich ja nicht. Ich hatte nur versucht zu beschreiben, vor wem wir, also Leute wie ich, Angst haben und vor wem nicht.
Aber vor wem, aber vor dem haben ja niemand Angst. Deswegen waren doch Public Enemy vor 30 Jahren die Lieblingsband von Dietrich Diedrichsen.
Naja, aber
gibt es einen weißeren Menschen auf der Welt als Dietrich Diedrichsen? Nee.
Doch, Dietmar Dahn.
Da müssen wir Angst haben vor einem schwarzen Musiker, um ihn gut zu finden? Oder,
das ist der psychosexuelle Fetisch, der ganz viel weißer Liebe
genau
für schwarze Popkultur zugrunde liegt.
Ich behaupte genau das Gegenteil.
Das diskutieren wir jetzt bitte in der Rauchpause. Die Zeit ist nämlich so weit fortgeschritten, dass ich jetzt bitte fernmündlich analog die Wertung hätte, weil wir keine Zeit mehr haben.
Hit.
Ich weiß nicht. Was soll ich sagen?
Denk an Paul Beedy.
An wen?
Denk an Paul Beedy.
Hit.
Live aus dem Radio 1 Studio in Babylon. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Die Stooges aus dem Album Funhouse mit natürlich dem Sänger Iggy Pop, der heute 70 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle. Nach dieser Sendung gibt es eine Spezialausgabe von Lost in Music mit MC Lücke, der 2 Stunden lang Iggy Pop nochmal in Erinnerung rufen wird. Herzlich willkommen zu dieser Stunde Soundcheck hier auf Radio 1. Wir haben einiges gelernt, zum Beispiel, dass Dietrich Diederichsen ein weißer Mann ist.
Ein weiser Mann wurde behauptet.
Also Facebook wurde behauptet, er sei weise. Ja. Martin Böttcher Breakdance-Lehrer war in den 80ern.
Hat er das denn eigentlich überhaupt schon gesagt hier? Oder?
Doch, das war auch
angedeutet.
Also mir ist das noch unbekannt.
Ich habe da ja ein dunkles Kapitel in meiner Vergangenheit.
Welches?
Ach so, ich bin abgebrochener Rabbinatsschüler.
Nein, ehrlich?
Nein.
Schade. Aber die werden noch gesucht.
Ja, genau, die werden gesucht. Ja, das ist ja Beruf wie Goldstaub.
Dann werden sich manche fragen, warum ich meinen Namen immer wieder nenne.
Das ist mein übrigens nicht gesagt.
Bitte? Dein? Fabian Wolf?
Ja, danke.
Jetzt gerade? Doch, ich habe doch deinen Namen gesagt. Egal, also ich, wie gesagt, das hatte ich am Anfang der Sendung gesagt, da waren manche vielleicht noch gar nicht dabei, die jetzt zuhören.
Noch gar nicht geboren.
Geboren, vielleicht auch nicht. Dass die Sendung zwar bekannt ist, also bei Musikerinnen und Musikern, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte, und die sagen, ah ja, Soundcheck kenne ich, aber die gar nicht wussten, wer ich bin. Und das hat mich irgendwie nach 10 Jahren Sendungsmachen so tief getroffen, dass ich jetzt häufiger meinen Namen nennen werde.
Die Marke ist größer als du.
Irre, ne?
Das ist so wie bei
Coca-Cola?
Dem Papst.
Achso. Auf jeden Fall ist das schon irgendwie dann, man hat das dann so geschafft und dann kommen vielleicht andere und nehmen das dann. Das ist echt bitter.
Nehmen es einem weg.
Nehmen es einem weg, ja. Mhm.
Haftbefehl?
Setzen sich ins Nest mit dem tollen Namen.
Niemand ist unersetzbar.
Niemand ist unersetzbar, außer Christian Schröder. Jedenfalls genau an dieser Stelle hier jetzt. Denn er muss jetzt sprechen über Ron Sexsmith und dessen neues Album The Last Rider. Bitteschön.
Es gibt keine Gerechtigkeit, schon gar nicht im Pop. Jeder Freund der gepflegten Unterhaltungsmusik kann wahrscheinlich eine Liste der meist übersehenen, am grandiosesten gescheiterten Musiker zusammenstellen. Warum hatten die großartigen Remains nicht einmal einen Bruchteil des Ruhms der Beatles abbekommen? Wer spricht noch von Nicky Sutton, Elliott Smith oder den Chameleons? Was macht eigentlich Robin Hitchcock? Der macht immer noch etwas, der macht immer weiter. Bringt auch heute ein neues Album heraus übrigens. Unbedingt auf diese Liste der Beautiful Losers gehört aber Ron Sexsmith, der seit fast 30 Jahren die schönsten und schwelgerischsten Songs schreibt, die keine Hits werden. Auch sein 15. Studioalbum The Last Rider, das heute erscheint, wird wohl kaum über die Plätze 197 oder 48, die seine höchsten Notierungen in den britischen Charts, herauskommen. Dabei ist es, wie immer bei Ron Sexsmith, ein gutes Album. Ron Sexsmith, der vor 52 Jahren in der kanadischen Provinz Ontario geboren wurde, lebt heute mit Ehefrau und 2 Kindern in Toronto. Von ersten Auftritten in Cafés und Bars und Independent-Aufnahmen hat er sich hochgearbeitet zum ersten Plattenvertrag 1995 mit einem Major-Label. Da war er 30 Jahre alt und glaubte nach eigenen Angaben schon gar nicht mehr, dass ihm so etwas noch irgendwann mal passieren würde. In einer Zeit, in der Popmusik noch stärker arbeitsteilig funktioniert hat, wäre Sexsmith wahrscheinlich ein bestverdienender Auftragsschreiber im Brill Building von New York am Broadway geworden und hätte weltweit Stars mit Kompositionen und auch mit Texten versorgt. Er hat mit Paul McCartney, mit Elvis Costello gejammt und wurde von Chris Martin, Tom Yorke und Bill Frisell gepriesen. Vielleicht wäre die Karriere von Ron Sexsmith anders verlaufen, wenn er zu Hause gewesen wäre, als vor ein paar Jahren einmal das Telefon klingelte. So konnte Elton John aber nur eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen und sagen, dass das damals aktuelle Album Time Being seine Lieblingsplatte sei gerade. Jetzt hören wir den ersten Song von dem neuen Album Who We Are Right Now.
Who Are We Right Now? Ron Sexsmith aus seiner neuen Platte The Last Rider hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und mein Name ist Andreas Müller und ich sage an dieser Stelle, dass vor ein paar Wochen Mike Brüggemeier vom Rolling Stone hier zu Gast war in der Sendung und erwähnte, dass es ein neues Ron Sexsmith-Album geben würde, woraufhin ich laut auflachen musste, woraufhin er etwas pikiert war nach dem Motto, warum man denn laut auflachen müsse, wenn der Name Ron Sexsmith fiele. Ich wusste eigentlich auch nicht so genau, aber es gibt da so eine gewisse Fallhöhe, glaube ich einfach, wenn Robin Hitchcock auch der Name erwähnt wird. Ich habe die Platte auch übrigens gehört von Hitchcock und du hast ja am Anfang, Christian Schröder, eine Liste von Künstlern und Bands aufgeführt und die Frage gestellt, warum es die nicht geschafft haben. Und da schoss aus der Hüfte des Fabian Wolf der Satz, because they suck, auf Deutsch, vielleicht weil sie nicht so gut sind. Und das, was ich hier gerade gehört habe, ist natürlich ein Fein. Ziselierter und in Gips gekratzter Song, der eventuell gösse man ihn in eine Skulptur in einem mittelgroßen deutschen Städtchen in der Kunsthalle stehen würde, um dort zu verstauben. Aber why, um mal das große Wort zu benutzen, es ist schön, aber warum? Also es ist eine Musik, die... Wer braucht das? Außer irgendwelche Kultursender, die irgendwie Musik spielen den ganzen Tag lang, die ihre Hörer nicht erschrecken sollen und sagen, ach, wir spielen aber tolle Musik, weil Ron Sexsmith, das ist so ein unterschätzter Künstler und hohoho, aber wir präsentieren das. Also ich find's langweilig.
Ich kann das auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt, mit diesen tollen Songwriter-Qualitäten. Ja? Bei mir stellt sich, wenn ich Ron Sexsmith-Sachen höre, schon seit Jahren immer nur ein Gefühl ein, nämlich das von absoluter Langeweile. Ich finde, das sind Songs, die sind so gleichförmig schön arrangiert, aber die sind eben extrem gleichförmig. Hier auf diesem neuen Album, das schleppt sich alles so dahin. Ja, die Songs ähneln sich miteinander. Sie sind irgendwie unterschiedlich und trotzdem gleich. Und wenn er so ein toller Songschreiber ist, warum macht er denn nicht mal was anders? Also ich meine, seit Jahren, seit Jahrzehnten ein Album nach dem anderen und er sagt es ja auch selber, er würde gerne Hits schreiben, aber er weiß einfach nicht, wie das geht. Und ich finde,
wie kokett.
Ja, aber das stimmt total, ja. Er ist vielleicht gar nicht so, na, vielleicht ist er ein guter Songschreiber, aber er ist vielleicht gar nicht so ein guter Performer, weil ihm nämlich so eine essentielle Sache beim Songschreiben oder beim Singen fehlt, nämlich, wie kriege ich Leben in Songs rein? Wie ist da so eine wilde, vielleicht gefährliche Note auch mal rein? Oder wie werden die lebendig? Ich glaube, das fehlt ihm komplett. Und deshalb stellt sich bei mir diese Langeweile so ein.
Also wild und gefährlich muss nicht jede Musik sein. Klar, Iggy Pop
1969 wäre ja schon ganz schön.
War schon okay. Ja, natürlich, das ist das Problem. Also das ist so sowas von Made in Canada, so Hochglanzproduktion hat. Also so das vom Fließband kommen Platten, die sich immer wieder ähneln bei ihm. Also es sind wirklich nur Mikro Bewegungen, die sich da verändern bei diesen Songs. Er hat mal wirklich mehr als Singer-Songwriter angefangen, jetzt ist er so eine Art Pop-Komponist, war mal stärker vom Soul beeinflusst. Aber es ist auch so, mittlerweile hat er so eine Art Gefühl zwischen Gelassenheit und Resignation erreicht, wo er so hinabschaut so auf die Welt, auf die Dinge und sich auch nicht mehr anmerken lässt, dass er vielleicht enttäuscht ist darüber, dass sein Erfolg nicht so groß ist, wie er vielleicht sein könnte.
Man kann sich ja immer vorstellen, so Paralleldimensionen oder so, ne? Irgendwie so aus dem Außen. Es gibt ja bestimmt Leute, deren absoluter Lieblingskünstler Ben Harper ist. So, das kann man sich nicht vorstellen.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Ja, findest du. Und ich glaube halt Ron Sexsmith, wenn man irgendwie im richtigen Moment, in der richtigen Situation, im richtigen Jahrzehnt, in der richtigen Jahreszeit irgendwie über Ron Sexsmith stolpert, dann wird man mit dem so groß und dann ist das halt so, ne, dann bringt er so ein Album und es ist so ein guten Freund Hallo zu sagen oder irgendwie, so 3-4 Ron Sexsmith-Momente sind dann über die Platte verstreut, wo man sagt, ah ja, das ist jetzt genau das. Ich habe aber halt leider keine Ahnung, was das halt sein soll.
Also doch, ich kann es sagen. Du bist 16 Jahre alt, es ist 1997, es ist Stadtteilfest in Gütersloh und Ron Sexsmith spielt.
Ja.
Nachmittags auf dem Marktplatz und es macht Klick. Und dann bist du hooked.
Aber den hätten die gar nicht einfliegen können.
Evergreen war der Titel dieses Stückes von Ron Sexsmith, den wir hier gehört haben in der Sendung Soundcheck auf Radio 1 vom RBB aus der Platte The Last Rider. Und es war eben so ein bisschen die Frage nach Wildheit, tralala und überhaupt, das wurde dann auch ein bisschen abgelehnt, es muss nicht alles wild sein und irgendwas. Aber ich sag mal so, es gibt gerade einen Haufen toller, etwas jüngerer Künstler, Kevin Morby fällt mir jetzt spontan ein, da kommt glaube ich im Juni das neue Album von dem. Der ist wenigstens depressiv, also richtig verzweifelt und leider nicht, die neue Platte ist leider nicht so depressiv wie die davor, aber da ist wenigstens was, wo man sich ein bisschen festhalten kann irgendwie, wo man was spürt, aber ich spüre bei dieser Musik hier gar nichts. Ich finde es dramatisch, also wo ich mich so, ich denke so, okay, Jackson Browne, das ist so was mir einfällt, das ist so von der ganzen Struktur ähnlich, nur, ich meine.
Schlägt dafür seine Frauen.
Jackson Browne?
Ja.
Seit wann?
Hat Laura Nyro geschlagen, als sie verheiratet
1972.
Und Daryl Hannah auch.
Echt? Vorher mit Nico hat er die auch gehauen?
Ja.
Oh, war ja.
Aha.
Gut, das mal jetzt.
Aber das ist die Kehrseite der Medaille. Leute, Jackson, die Drama in ihre Musik packen vielleicht auch Drama in ihr Leben.
Ne? Iggy Pop hatte auch.
Iggy
Pop hatte auch mit genügend 13-jährigen Sex in seiner Zeit in Detroit, wo er noch im Wohnwagen mit 19 gelebt hat.
Ja, das ist natürlich alles furchtbar. Ne? Und trotzdem finde ich hier, wann begeistert man sich denn für Musik? Wie ist dieser Mechanismus? Man hört Musik und die löst in einem irgendwas aus. Aber hier in dieser Musik, ich weiß gar nicht, was soll denn da ausgelöst werden? Ja, da ist kein Drama in diesen Songs, da ist nichts Widerspenstiges, nichts Gefährliches, da ist keine Spur von Leben meiner Ansicht nach.
Vielleicht ein bisschen Flucht aus dem Alltag?
Nicht mal das höre ich daraus. Ja? Und wenn er das nicht alleine hinbekommt, ich verstehe es nicht. Warum sucht er sich denn nicht jemand, der das für ihn übernimmt, der ihm da zumindest das Leben mit einhaucht?
Die Platte wird beworben als seine erste richtige Bandplatte, weil die mit seiner Tourband aufgenommen hat und produziert von zwei Brüdern, die er seit den Anfängen seiner Musikkarriere kennt. Aber auch das hört man halt nicht. Ne? Also das hat dieses Eintönige. Vor 8 oder vor 10 Jahren fand ich das super. Also da gab es auch noch Entwicklungen bei diesem Musiker. Und er hat auf jeden Fall Talent. Und es ist natürlich so ein Wohlklang, der einen so einzuckert. Ne? Also das ist auch so.
Also bei mir zuckert da aber nicht, also da zuckert nicht mal was. Ja? Und über einen 52-Jährigen zu sagen, der hat Talent.
Oder der kann, die beherrscht dieses Handwerk, das kann man glaube ich schon sagen.
Natürlich sind das Songs, die Qualitäten haben und sowas, aber
auch er arrangiert auch gut.
Den fehlt dieses,
und trotzdem,
ich bleibe dabei, den fehlt dieses Essentielle, das, was ich einfach mal so Leben nennen möchte.
Das ist halt, geht so ein bisschen in Richtung Kunsthandwerk-Pop. ich finde es trotzdem nicht so schlimm. Ich habe noch nicht alle Hoffnung aufgegeben.
This photograph from the turn of the century. Snap by a photo at a moment in history.
Man at the Gate 1913 von Ron Sexsmith aus seiner Platte The Last Rider hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit dieser Wertung.
Niete, Niete, Niete. Geht in Ordnung.
Das kam von Christian Schröder und Andreas Müller. Andreas Müller und Andreas Müller meinten, diese Platte ist ein Nein. Martin Böttcher und Fabian Wolf meinten, diese Platte ist eine Niete.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ich höre jetzt auch auf, meinen Namen zu nennen, weil das wird langsam einfach nervig. Ich kann mir die Leute vorstellen, die sagen, was soll das? Das ist irgendwie affig, manieriert und ich muss vielleicht einfach akzeptieren, dass ich 10 Jahre lang am Publikum vorbeigesendet habe.
Ich finde es lustig.
Findest du es lustig?
Oder dir so ein Nickname geben, so wie Kung Fu Kenny, Kendrick Lamar, irgendwie was weiß ich, irgendwie Motown Müller.
Mhm.
Sowas halt in die Richtung. Und dann irgendwie auch noch die Jahreszahl mal dazu sagen, das ist ganz wichtig.
Okay. Ich denke drüber nach, während Martin Böttcher uns jetzt etwas über Joe Goddard erzählt und seine Platte, die sich Electric Clients nennt.
Electric Lions.
Nicht Electric Clients, nicht das, nicht die Konzeptplatte über die jüdischen Elektroinstallateure aus Brooklyn. Electric
Moment, es ist zusammengeschrieben, es ist ein Wort.
Ja.
Es könnte auch Electric Clients heißen.
Er hat es mir erklärt, ich habe ihn ja getroffen zum Interview,
ah, ja.
Der Joe Goddard, ja. Die englische Band Hot Chip, die ist seit Jahren Vorbild, wenn es um eindringliche und intelligente Popmusik geht. Daran ist der Produzent, Songschreiber, Sänger Joe Goddard nicht ganz unschuldig. Goddard hat jetzt sein erstes offizielles Soloalbum fertiggestellt. Electric Lines heißt es. Dieser Titel ist doppeldeutig. Zum einen geht es ganz konkret um die Kabelverbindung seines modularen Synthesizer-Systems, mit dem die Platte produziert wurde. Zum anderen aber auch um die verschiedenen Stränge seines musikalischen Wirkens, die hier unter einen Hut gebracht werden. Club und elektronische Popmusik in all ihren verschiedenen Variationen, Techno, House, Disco findet da statt. Und wie man das bei Soloalben aus dem elektronischen Bereich inzwischen so kennt, wie es mittlerweile Standard ist, zeigt Goddard sein Können als Produzent, indem er mit einer Reihe von Gastsängern arbeitet. Hot Chip Bandkollege Alexis Taylor ist mit dabei, die britische Sängerin Slow, der amerikanische Sänger Daniel Wilson. Joe Goddard selbst singt auch, zum Glück, denn selbst wenn es ihm nicht bewusst ist, seine Stimme hat etwas extrem Angenehmes, fast schon Beruhigendes. Electric Lions ist letztendlich gar nicht so weit weg von Hot Chip. Das kann man als Pluspunkt sehen, weil Hot Chip ja immer für eine bestimmte Qualität in der Popmusik stehen. Oder auch als negatives Zeichen, weil dadurch natürlich die Überraschungen ausfallen. Aber so oder so, es zeigt, welche Rolle Goddard für seine Hauptband eigentlich hat. Was mich ein bisschen verwirrt hat, Electric Lions ist das offizielle Debütalbum von Goddard. Offiziell, weil er vor Jahren schon mal eine Platte veröffentlicht hat. Ein echter Schnellschuss, heute kaum noch zu ertragen. Das ist jetzt anders. Electric Lions ist voll mit guten Melodien und seelenvollen Sounds. Und das hier ist meiner Ansicht nach der beste Song der ganzen Platte. Music is the answer.
Joe Goddard, Music is the answer und Message is love, love is the message, möchte man hinzufügen, aus seiner Platte Electric Lions, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ja, wie immer eigentlich, wenn er Hand anlegt.
Ja, ist doch ein toller Typ. Ich meine, nicht ganz so lustig wie bei den Two Bears, ne? Da ist ja auch immer so eine gewisse Spur von Humor drin zu finden. Und
aber
das
auch,
hier
auch Tiefe, also Deepness, finde ich. Es gibt bei den Two Bears Songs, die mich auch die mit Tränen in die Augen treiben.
Auf jeden Fall, klar. Ja. Und diese gewisse Melancholie, die ja Hot Chip auch auszeichnet, ist auch natürlich hier in vielen Songs von diesem Electric Lions Album zu finden.
Sehr schön, finde ich auch, eigentlich das ganze Album. Hat natürlich jetzt auch gerade bei diesem Track so was Säuselndes, fast Sedierendes, also ist dann auch nicht ganz weit weg von Ron Sexsmith, finde ich.
Was?
In der Wirkung, also dieses Süßliche. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil dann kommen noch ein paar Tracks, die so stark nach Soul-Funk der 70er klingen, so wie Nachbauten eigentlich.
Also nicht nur Nachbauten, oder? Auch gesampelt, die Emotions.
Ja, und dass einfach versucht wird, das irgendwie eins zu eins nachzustellen, irgendwie, oder dann in die Gegenwart zu holen. Das ist es aber zum Glück nicht auf Dauer, sondern das ist ja dann eine ganz eigenständige elektronische Musik mit House-Elementen, die dann zum Teil diese Endlos-Struktur bekommt. Ne? Also das konnte dann weitergehen bis morgen früh.
Ich meine, das Tolle ist natürlich irgendwie diese Geschichte. Also das sind ja, wie alt ist er? Mitte 40 dürfte er inzwischen sein
um den Dreh? Ich glaube, er ist 40 oder so.
40 erst. Aber gut, er sieht deutlich älter aus. Und diese Typen, diese Lads, die halt groß geworden sind, wirklich aufgewachsen sind mit elektronischer Musik, da gefeiert haben, dann irgendwie das selbst gemacht haben, als Bandprojekt immer älter wurden und er selbst ja auch nach den Konzerten dann immer noch als DJ aktiv. Das finde ich immer ganz niedlich, wenn es dann noch in die Clubs geht. Aber eben auf so eine würdige Weise. Also das ist so, was ich an denen toll finde, dass sie das bewahren und weitertragen und sagen, okay, das ist halt, das ist meine Kultur, das ist, ich komme daher und warum soll ich irgendwie aufhören, nur weil ich jetzt ein bisschen dicker und bärtiger und alt bin? Nö, ich behalte mir das und kann nicht jeder irgendwie ein bleicher Jüngling sein und hinter den Decks stehen, sondern eben auch alte Säcke wie wir. Und gleichzeitig hat das Ganze natürlich eine Seele, die manches aus der Ecke nicht unbedingt hat und es hat den Pop-Appeal, es ist der Wunsch, ja, eben auch den Track irgendwie zu schreiben und so. Ich finde das, wenn es mich jetzt auch musikalisch nicht wahnsinnig auf- und anregt, wahnsinnig sympathisch. Das war bei dieser Band, auch bei den Two Bears und was weiß ich, immer schon so, dass ich mal sage, ja, geil, und die können das. Und bei uns wird es dann immer gleich Ballermann oder so.
Mein Zugang ist dann eher über die Disco- und Soul- und Funk-Bezüge. Ne, einmal coverte er auch diesen Song von den Emotions, der von Flowers ist, produziert von diesem Typen. Wer hat die ganzen Terry Kaye-Alben gemacht?
Richard.
Super Album, super Song. Ja. Und da frage ich mich dann aber so, also wie quasi so der Umgang damit ist, ne? Weil es ist ja nicht Nachbauen, es ist ja jetzt nicht irgendwie so, er will das jetzt ins Jetzt holen, sondern er stellt irgendwie was damit an, aber ich weiß halt nicht so richtig, was er damit anstellt, weil ich höre den Song und denke, okay, da, ne, Emotions, aber dann denke ich halt, hätte ich jetzt das Original gehört, dann hätte mir das mehr gegeben, so, weil er irgendwie nicht so richtig dann aus der Nummer dann rausholt oder rausschält oder so überträgt oder so. Das liegt dann so ein bisschen da. Deswegen weiß ich nicht, wie jetzt der Umgang ungefähr unbedingt mit dem Originalmaterial ist.
Ja, aber ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also er sagt es ja schon im Titel, Electric Lions, das sind halt all diese Dinge, die ihn selber immer begeistert haben und nach wie vor begeistern. Also Disco, House und Funk auch. Ne? Dieses Sample lustigerweise von den Emotions, ich kenne das ja aus dem Primal Scream Song aus den 90ern und habe auch mit ihm darüber gesprochen und er kennt das eben auch eigentlich aus den 90ern. Mhm. Das war seine Zeit, wo er angefangen hat, also in die Clubs zu gehen. Und er sagt so, das ist so unglaublich schwierig. Das hat sich damals alles so in sein Gehirn eingebrannt. Er möchte nicht in diese Zeit zurückkehren, weil er sich ganz wohl fühlt hier so im Hier und Jetzt. Aber er kriegt das nicht mehr raus. Also diese Sounds, die ihn damals so beschäftigt haben. Und ich kann das total so nachvollziehen. Ja? Und ich würde nochmal Christian da widersprechen. Das ist nicht eins zu eins hier ins Hier und Jetzt geholt, sondern das ist ja eben... House und Techno sind ja letztendlich Sample-basierte Musiken. Er führt eigentlich diese Tradition fort und er packt diesen Beat da drunter, er spielt mit diesem Sample. Natürlich könnte man das noch viel, viel freier drehen eigentlich. Und da hat er eine relativ konservative Art und Weise, mit diesen Samples umzugehen. Aber eben, weil es darum geht, gute Tracks zu machen, also das Beste aus sowas rauszuholen, aus so etwas rauszuholen, finde ich, das meiner Ansicht nach gelingt ihm das gut. Strangers and the people I know, even in the buildings and the statues on the streets that I walk.
Truth is Light, Joe Goddard. Und das ist dieser typische Two-Step-Beat, der da drunter liegt, der irgendwie sich durch diese Geschichte von Hot Chip, aber auch den Two Bears zieht. Und ich finde den unwiderstehlich. Er findet hier nichts Radikales irgendwie an Soundscapes oder so, aber das ist so, ja, ich finde es einfach toll. Es ist so wie so ein gutes Pint, englisches Billigbier.
Man muss ja auch mal sagen, Hot Chip galten ja lange Zeit immer so als junge Band eigentlich, ne? Als fast schon jugendliche Band, aber die sind ja jetzt auch schon 15 Jahre oder wie viel unterwegs und sowas.
Die sehen ja auf der Bühne aus wie so eine Kreuzfahrtschiff-Band eigentlich.
Und wir haben ja gerade nochmal nachgeguckt, Joe Goddard ist tatsächlich erst 37 oder 38, ne? Also noch vergleichsweise jung, aber er ist eben auch schon lange mit Hot Chip so dabei. Und die gehören natürlich zum Pop-Establishment und stehen auch für einen Sound, der schon ein gewisses Alter natürlich erreicht hat. Ne?
Aber warum soll man im Alter nicht feiern? Ich habe die mal vor ein paar Jahren in der Columbia-Halle gesehen und alles hüpfte, auch in meiner Umgebung, wo man steht dann ja eher so in der Ecke, wo es nicht ganz so wild zugeht, aber alles hüpfte, ist toll und ja, zutiefst menschlich und schön.
Genau, und ich hatte mit ihm, weil wir vorhin diesen Music is the Answer Song gehört hatten, und das ist natürlich eine ziemlich vermessene Aussage, so, ne? Musik ist die Antwort auf alle Probleme, und er sagte dann, dass er durchaus so sehr hin und her gerissen ist, was diesen Song angeht, weil auf der einen Seite weiß er natürlich, dass Musik nicht die Antwort auf all unsere Probleme ist und so, und gleichzeitig ist ihm das so wichtig, und das glaubt er so als Überschrift über diese Platte stellen zu können, dass eben Musik diese Kraft hat, dass Musik manchmal eben auch eine Waffe ist, Leute aus völlig verschiedenen Hintergründen, mit völlig verschiedenen Hintergründen so zusammenzukommen. Und dann nannte er so ein Beispiel, so, er geht in seinen Pub und da läuft irgend so ein Popsong, und diese Leute im Pub, die kennen sich alle nicht, und auf einmal singen alle gleichzeitig diesen Song mit, weil er so zum kulturellen Erbe gehört. Und das ist so, ja, diese verbindende Musik. Und dann vergisst man eben auch mal kurz, was man für Probleme hat.
Ja, in dem Moment, wo man sie hört, kann Musik wirklich die Antwort sein für alles oder für nahezu alles.
Also kein Großwerk, aber schön.
Auf jeden Fall.
Kleiner Ausschnitt noch hier aus Ordinary Madness, Joe Goddard mit Electric Lines, seinem Soloalbum. Und das ist die Wertung hier im Soundcheck.
Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Hit.
Fabian Wolf und Martin Böttcher sagen Hit. Danke fürs Kommen. Christian Schröder und ich meinten, geht in Ordnung. Danke, Christian, fürs Kommen. Germa Redlich war der Techniker heute. Es geht im Anschluss weiter mit einer Sonderausgabe Lost in Music zum 70. Geburtstag von Iggy Pop. Der Moderator wird MC Lücke sein. Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin nächste Woche nicht da, die Woche drauf auch nicht. Und dann mal gucken. Doch. Und es gibt hier schöne Musik von der Band Key. Das ist die Band von Sebastian Studnitzky, dem großen Trompeter und Pianospieler. Heute erschienen, die Platte heißt Organic. Und ich weise schon mal darauf hin, dass Anfang Mai, ab dem 5. Mai, das fantastische, 5. Mai, also 1. Maiwoche sowas, das fantastische X-Jazz-Festival in Berlin stattfinden wird. Dieses Stück hier heißt Luba. Tschüss.
Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.